ARD Sounds.
Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Herzlich willkommen an meinen Gast. Und die erste kurze Frage: Wann haben Sie sich Ihre ersten Boxhandschuhe gewünscht?
Da war ich 8 Jahre alt, zu Weihnachten. Und meine Mutter fand das gar nicht gut.
Und haben Sie welche bekommen?
Nein. Es heißt falsch, ich habe welche bekommen, aber diese Mini-Boxhandschuhe, die man sich an den Rückspiegel hängt, die hingen am Weihnachtsbaum. Meine Eltern fanden das wahnsinnig lustig und ich überhaupt nicht.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Andrea Böhm, Journalistin und Kampfsportlerin.
Herzlich willkommen, Andrea Böhm.
Danke, danke für die Einladung.
Also, die Spielzeugboxhandschuhe am Weihnachtsbaum, eine herbe Enttäuschung.
Ja, ich glaube, ich war ziemlich schlecht gelaunt an dem Weihnachtstag.
Und haben Sie irgendwann echte bekommen oder sich geleistet? Manche Wünsche der Kindheit erfüllt man sich ja dann selbst.
Ja, das hat eine ganze Weile gedauert. Also unsere Nachbarn hatten Boxhandschuhe und ich wurde dann, obwohl es war gar nicht so lange nach diesem Weihnachtsdebakel, wenn ich das jetzt mal überdramatisiere, und der Vater unseres Nachbarnjungen, mit dem ich auch zur Schule gegangen bin, der hat uns gern gegeneinander boxen lassen, was ich ganz toll fand, also mit richtigen Handschuhen. Sein Sohn fand es gar nicht toll, aber so, ja, habe ich angefangen zu boxen.
Ich frage ja nicht jeden Gast nach den Boxhandschuhen, sondern ich tue das, weil wir heute über Ihr Buch sprechen wollen und vor allen Dingen auch über die Kampfkunst. Welche Kampfkunst beherrschen Sie?
Also von beherrschen würde ich ja nie sprechen, das macht man ja auch in Kampfkunstkreisen nicht. Man sagt ja, man ist ewig lernend, also in aller Demut. Ich habe sehr, sehr lange Taekwondo gemacht, ein koreanischer Kampfsportstil, der auch olympisch ist. Und mache jetzt seit längerer Zeit, über 10 Jahren, einen Kampfkunststil, der heißt Kali, kommt aus den Philippinen. Weil sehr viel mit Stöcken gearbeitet wird, auch mit Waffen, aber auch mit waffenloser Selbstverteidigung. Ist so ein bisschen wie ein Zehnkampf, also passt ganz gut zu mir. Ich bin eigentlich in keiner Spezialdisziplin so richtig gut und da kann man alles Mögliche mischen. Es ist eine Art von Kickboxen, man kann boxen, es ist viel Selbstverteidigung, hat auch was sehr Tänzerisches, also ich liebe es.
Aber platt machen könnten Sie mich trotzdem?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das.
Ich glaube schon.
Wahrscheinlich, weil ich bestimmte Reaktionsmuster besser eingeübt habe, wenn sie mich angreifen sollten, was ja nicht geplant ist in dieser Sendung. Aber grundsätzlich, das werde ich oft gefragt und ich kann darauf auch immer nur sagen, theoretisch kann jeder Mensch jeden platt machen, wenn er aus irgendwelchen Gründen auch völlig ungeübt spontan zuschlägt. Das ist nun mal leider so.
Ich frage diese Frage, weil wir heute ja auch über eine Art körperliche Selbstermächtigung von Frauen und Mädchen sprechen, weil wir immer noch darüber sprechen müssen, dass man als Frau die Straßenseite wechselt, weil einem physisch überlegen einfach ein Mann entgegenkommt über derlei Situationen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Kampfsport ein anderes körperliches Selbstbild erzeugt, wenn man wo steht.
Das ist ganz sicherlich so. Also ich glaube schon, dass ich habe, wie gesagt, diese kleinen Box-Episoden waren jetzt nicht so prägend. Ich habe dann als Kind allerdings anfangen dürfen, Judo zu machen, was einfach, weil ich sehr gerne gerauft habe, sowieso auf dem Schulhof, für mich auch wirklich ein fantastisches Outlet für meine überschüssigen Energien waren. Und ich glaube tatsächlich, dass es hat auch ein bisschen damit zu tun, so in meiner Kindheit wollte ich eigentlich lieber ein Junge sein als ein Mädchen. Ich habe mir wahrscheinlich eine eher männliche Art angewöhnt, mich zu bewegen. Ich glaube aber auch, dass durch dieses Kampfsporttraining man sich tatsächlich, wie Sie schon gesagt haben, ein Selbstbewusstsein antrainiert, das dann auch im Alltag, dass man ihm körperlich ausstrahlt. Also schon von der Art, wie man geht. Natürlich ganz, ganz wichtig, zu den meisten Kampfkunststilen gehört zum Beispiel, dass man seine Stimme sehr gut einsetzen kann. Es gibt diesen berühmten Kampfschrei, kennen vielleicht Leute, die auch Bruce Lee-Filme früher gern gesehen haben. Und das ist schon eine enorme Veränderung in der Art und Weise, wie man im Alltag auf der Straße, aber auch in anderen Räumen wirkt.
Ihr Buch heißt Fighting Like a Woman, wird noch Thema sein in dieser Stunde. Aber erstmal vielleicht die Frage, warum fighten Frauen so ungern und so wenig? Warum tun sie sich manchmal sogar schwer, einfach nur Nein zu sagen? Woher kommt das?
Das ist eine Sozialisation, also der ich mich auch nicht ganz entziehen konnte, obwohl ich sicherlich selbstbewusster und jungenhafter aufgewachsen bin als viele meiner Geschlechtsgenossinnen damals. Es ist etwas, was wir bis heute, glaube ich, auch für junge Mädchen so regelrecht eingespeist bekommen. setz dich nicht so breitbeinig hin, red nicht so laut, beweg dich nicht so bullig, das sei ist unweiblich, freundlich. Sei freundlich. Wenn er dich provoziert, sei einfach ruhig, der hört schon wieder auf. Also schon allein so, das ist jetzt wirklich das klassische Beispiel, wenn Sie heute in der U-Bahn oder im Bus sitzen und sich angucken, wie Männer sich hinsetzen, in der Regel sehr raumgreifend, selbstverständlich, und Frauen machen sich einfach kleiner. Das ist halt immer noch drin, obwohl wir sind jetzt im Jahr 2026. Es hat sich natürlich schon wahnsinnig viel geändert, aber diese Sozialisation, die wird weiter von Generation zu Generation weitergegeben und ich glaube heute auch ganz, ganz massiv, zum Teil durch soziale Medien.
Nun hatten wir aber den Feminismus, der ja eher als theoretisches Gebilde wahrgenommen wird, auch wenn er ganz praktische Folgen hat natürlich. Aber fehlt dann so etwas wie ein physischer Feminismus, wie eine physische Ermächtigung von Frauen?
Ich würde sagen ja, obwohl es dieses physische Element sowohl in der ersten feministischen Bewegung als auch in der zweiten, die wir kennen wahrscheinlich, immer gegeben hat. Sehr oft eher als Nische. Also wie Sie ganz richtig gesagt haben, Feminismus hat in erster Linie was mit Bewusstseinswerdung zu tun, mit Aufklärung, Debatte, Petitionen, Demonstrieren. Weniger etwas mit tatsächlich ganz, ganz physischer Erfahrung und jetzt nicht im Sinne von, dass ich als Frau ein größeres Risiko eingehe, geschlagen, übergriffig behandelt zu werden oder mir Schlimmeres widerfährt, sondern in dem Sinne, dass ich tatsächlich eine körperliche Erfahrung mache, ich kann mich auch wehren. Das würde ich sagen, fehlt dem Feminismus bis heute.
Ja, ich denke gerade an meine Töchter, deshalb habe ich kurz gestutzt, weil ich mich frage, was ich falsch gemacht habe, dass die so schwer für sich einstehen können. Und da geht es ja dann auch, ich bin bei einer Feministin groß geworden und trotzdem kann ich es nicht. Also deshalb, was ist die Lösung, zumindest für die jungen Mädchen?
Ich würde sagen, es ist eigentlich etwas, was man genauso lernen kann, sollte, lernen müsste, wie Kinder schwimmen lernen, wie Kinder im besten Falle auch Instrumente lernen und anderes, nämlich das wirklich schon in der, naja, ob das jetzt die frühkindliche Erziehung sein muss, aber ich denke, spätestens von der Grundschule an sollte das eigentlich eine Rolle spielen im Unterricht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man tatsächlich Kampfsport anbietet, Karate oder Judo oder sonst wie was, sondern dass man ganz, ganz spielerisch Mädchen wie Jungen beibringt, sich A, selbstbewusst zu bewegen, seine Stimme einzusetzen, mal ganz klar auch selber darüber sich Gedanken zu machen, wo sind denn eigentlich meine Grenzen und wenn jemand die überschreitet, was kann ich denn dann machen? Das sind alles Sachen, die kann man üben. Also viele stellen sich ja immer vor, dass so eine Art von Training dann immer damit verbunden sein muss, dass man physisch lernt zuzuschlagen, aber in erster Linie sind das eigentlich sehr oft in den Kursen, die ich kenne, sind es Rollenspiele. Ich gehe sowas mal durch, wie fühle ich mich denn dann? Wie fühle ich mich denn, wenn ich mich selber mal ein bisschen raumgreifender hinsetze oder einfach mal ganz, ganz laut Nein sage, das will ich nicht. Und da kann man, also das kann man, da ist inzwischen wirklich wahnsinnig viel entwickelt worden und es wird ja auch wahnsinnig viel angeboten, aber eben nicht in der systematischen Ebene schon auf dem Level der Grundschule oder dann mindestens ab 5., 6. Klasse.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Franziska Eder trifft
Andrea Böhm, erzählt Geschichten von Frauen, die zurückschlagen.
In ihrem Buch Fighting Like a Woman zeigt die Journalistin Andrea Böhm, wie kämpfende Frauen Geschichte schreiben. Eine wunderbare Sammlung aus ganz verschiedenen Zeiten. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, wo wir anfangen, aus dem Buch zu erzählen, und mach's mir jetzt einfach und frage Sie, welche Frau würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne näher bringen?
Also ich glaube, das wäre, weil wir schon von feministischen Bewegungen geredet haben, aus der ersten feministischen Bewegung des Kampfes um das Frauenwahlrecht, eine Britin namens Edith Garrett, eine sehr kleine, zierliche Frau, immer schon sehr sportbegeistert, was für die damalige Zeit, also so um Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ja auch nicht selbstverständlich war. Und die ist in die glückliche Lage versetzt worden, weil es damals erstmals japanische Trainer in London gab, die Jiu-Jitsu unterrichtet haben, das mit ihrem Mann, der glaube ich mindestens anderthalb Kopf größer war als sie, zu lernen. Und zwar so gut zu lernen, dass sie dann selbst auch unterrichtet hat. Und sie hat dann eben Kontakt bekommen mit dieser sogenannten Suffragettenbewegung. und hat in der festen Überzeugung, das fasziniert mich so sehr an ihr, dass Frauen tatsächlich mit Hilfe einer solchen Kampfkunst, die auf dem Prinzip basiert, dass man nicht physisch überlegen sein muss, um sich wehren zu können, sondern dass man trainiert haben muss, dass man was von Bewegung, von Motorik, von Gleichgewicht und von Hebelwirkung verstehen muss, die überzeugt davon war, dass die Frauen damit, wie sie damals fand, die letzte Hürde der Gleichberechtigung, das war ein bisschen optimistisch gedacht, überwinden können, indem sie diese, wie sie es nannte, japanische Wissenschaft lernen. Und sie hat dann tatsächlich für diese Suffragettenbewegung, die ja an sich schon ziemlich radikal im Vergleich zu den moderateren Frauengruppen waren, eine Art Eliteeinheit ausgebildet, die nannte sich The Bodyguard. Die hatte die Aufgabe, die Führerin dieser Bewegung vor der Verhaftung zu schützen. Und denen hat sie Jiu-Jitsu beigebracht und auch ein bisschen mehr, wie man so mit Gymnastikkeulen auf Polizisten einschlagen kann, wenn die Polizisten mit dem Schlagstock auf einen selber zukommen. Und das ist in der Tat eine lange vergessene und inzwischen wieder etwas besser beleuchtete Episode dieser ersten Frauenbewegung gewesen. Und sie hatte auch dieses Selbstbewusstsein zu sagen, sich überwältigen lassen ist unweiblich, jede Frau kann sich wehren.
Gut fand ich auch die englische Boxerin, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen.
Elizabeth Wilkinson.
Genau, in den Bärengärten war mir eine völlig neue. Ja. Die Menschheit hat schon abstruse Dinge erfunden, aber der Bärengarten gehörte zu dem, was mir neu war. Vielleicht können Sie es kurz schildern.
Ja, die Bärengärten waren im frühen 18. Jahrhundert des damaligen London quasi. Ja, sowas Ähnliches wie der Biergarten ist heute nicht nur in Bayern ist, allerdings mit sehr viel derberer Unterhaltung. Bärengarten hieß es, weil unter anderem Bären angekettet wurden und dann hat man da abgerichtete Hunde auf sie losgelassen. Also es war schon ziemlich heftig, sehr blutig. Und irgendwann hat man angefangen, Männer oder Menschen gegeneinander kämpfen zu lassen in der, wie es damals hieß, noblen Kunst der Selbstverteidigung. Und was mich selber auch überrascht hat bei der historischen Recherche, war, dass da von Beginn an eigentlich erstaunlich viele, also jetzt nicht die Mehrheit, aber eben auch sehr viele Frauen dabei waren. Und man darf sich das nicht so vorstellen wie heute Boxen. Es gab damals noch keine Handschuhe, es wurde also mit sozusagen nackten Knöcheln gekämpft. Manchmal durfte man auch mit Kurzschwertern kämpfen, also war auch sehr blutig. Und da waren aber Frauen tatsächlich oft genauso gefeiert worden wie Männer, die kämpften. Und sie sind manchmal auch gegeneinander angetreten, vor allen Dingen im sogenannten gemischten Doppel. Also es gab Paare, Mann und Frau gegen einen anderen Mann und eine andere Frau. Es wurde um Geld gekämpft. Das waren vor allen Dingen Frauen aus, heute würde man sagen, der Arbeiterschicht. Es ging natürlich sehr, sehr alkoholisiert zu im Publikum. Der Klerus und die Monarchie und der Adel fanden das überhaupt nicht gut, waren aber gleichzeitig auch immer sehr fasziniert davon. Und die haben jahrzehntelang waren die Bestandteil dieses Entertainments, wenn man so sagen kann, bis sie dann ja verdrängt worden sind, rausgedrängt worden sind.
Man lernt aber in ihrem Buch Fighting Like a Woman, dass es in der Geschichte immer wieder Momente gab, wo Frauen diese körperliche Rohheit zugestanden wurde und dann wieder Episoden, wo Frauen wieder schwach gemacht wurden. Wo sind da die Punkte, wo Frauen mehr durften?
Ja, ich glaube, dass es gerade bei diesen Boxerinnen oder diesen Kämpferinnen in den Bärengärten, das fiel in eine Episode, wo man sich London wahrscheinlich wie so einen gigantischen Schleuderwaschgang vorstellen muss. Wahnsinnig viel Armutsmigration in die Stadt hinein, Industrialisierung, was natürlich auch soziale Normen auf den Kopf gestellt hat. Sehr viele alleinerziehende Frauen mit Kindern, die sich da irgendwie durchschlagen mussten. Und ich glaube, dass in diesem Wirrwarr von Ungewissheit darüber, wie es jetzt eigentlich mit dem Geschlechterverhältnis auch weitergehen soll, tatsächlich dieser Freiraum entstanden ist, der es Frauen ja aus der Arbeiterschicht sozusagen erlaubt hat, sich diese Freiheit zu nehmen, die nun ohnehin auch im Alltag schon echt robust sein mussten. Und wenn man dann so ein bisschen vorspult, wenn wir zum Jahrhundertende hinkommen, ja, dann hat sich tatsächlich eine Mittelschicht herausgebildet, die sehr, sehr stärker auf das setzte, was wir heute unter traditioneller Weiblichkeit verstehen. Die Frau hatte zart zu sein, sie musste sich beschützen lassen, sie war gleichzeitig dem Mann moralisch überlegen, aber deswegen sollte sie am besten gar nicht raus in diese schmutzige Welt. Und in dieser Phase wurden die Frauen dann so langsam aus diesem Kampfsport rausgedrängt. Der wurde auch zunehmend verregelt, also so wie man heute das Boxen kennt. Und eine interessante These einer Historikerin, die ich auch zitiere, war, das fiel auch in eine Zeit rein, als das britische Empire das erste Mal Kolonien verlor, nämlich die amerikanischen Kolonien. Ja. Und wenn wir uns heute andere Imperien angucken, aktuell, ist das ja ein sehr typisches Merkmal, dass wenn es schwächelt, wenn es plötzlich Rückschläge gibt, wenn man auch wohl möglich merkt, dass man so langsam auf dem absteigenden Ast sitzt, dann fangen in solchen Gesellschaften sehr oft Diskurse an darüber, über Männlichkeit. Sind wir noch hart genug? Sind die Männer zu verweichlicht? Sind die Frauen zu dominant? Muss der Volkskörper in Anführungsstrichen wieder gestärkt werden? Und das hat damals auch eine Rolle gespielt, warum diese Frauen dann irgendwann nicht mehr wohl gelitten waren. Also jedenfalls nicht mehr im Ring. Am Ring schon, da sollten Sie natürlich Beifall klatschen.
Andrea Böhm, Journalistin und Buchautorin, zu Gast in 1:1 der Talk. Ihr Buch heißt Fighting Like a Woman und über den Anstoß zu diesem Buch, über den würde ich auch noch gerne sprechen, das war nämlich ein Fußtritt. Frau Böhm, das müssen wir uns merken für die kommenden Minuten, die noch vor uns liegen. Erstmal hier Beyoncé und If I Were a Boy.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me.
Beyoncé auf Bayern 2 mit If I Were a Boy. Und das trifft den Zustand von Andrea Böhm, glaube ich, ganz genau. Die lacht auch schon, denn sie wären gerne ein Junge gewesen.
Ja, also ich bin, glaube, in dem Moment, wo ich mich bewegen konnte und halbwegs sprechen konnte, war ich fest davon überzeugt, dass es eigentlich eine bessere Wahl gewesen wäre, wenn ich ein Junge geworden wäre. Nun bin ich das älteste Kind und auch das erste Enkelkind in der größeren Familie. Und natürlich haben alle auf einen Jungen gewartet. Vielleicht habe ich das irgendwie gespürt und habe mir dann auch gedacht, naja, dem Wunsch kann ich Folge leisten. Ich glaube aber, dass ich als Kind wahrscheinlich mit 6, 7 Jahren wahrscheinlich auch irgendwie begriffen habe, dass man natürlich gerade körperlich sehr viel mehr Freiheiten hat, wenn man als Junge rumläuft oder jedenfalls so tut. Also ich hatte kurze Haare, mein Berufswunsch war Bundesliga-Profi und wenn ich auf der Straße beim Fußball mitmachen wollte und irgendeiner hat gesagt, nee, ein Mädchen, es hat übrigens alles in München abgespielt, weil ich komme aus München, nein, Mädchen lassen wir nicht mitspielen, dann habe ich gesagt, so jetzt raufen wir, wenn ich gewinne, dann bin ich der Andi und du sagst nie wieder, dass ich ein Mädchen bin und dann kann ich mit auf den Platz. So. Das war ja lange, das war zumindest für die frühe Kindheit sehr, sehr prägend.
Und auch da schon durchaus ein körperliches Selbstbewusstsein, aufwachsen in den 60er Jahren. Eine Mutter in den 60er Jahren, die ein Mädchen hat, die sagt, ich will ein Junge sein. Was sagt die Mutter dann?
Ich glaube, soweit wir das erinnern können, fanden die Erwachsenen das weniger verstörend als amüsant. Und ich schreibe in dem Buch ja auch, ich glaube, wenn ich ein Junge, also ein biologischer Junge gewesen wäre, der Röcke angezogen und mit Puppen gespielt hätte, dann hätte meine Familie vermutlich mehr Probleme damit gehabt. So hat man ja auch in der Literatur und in der Debatte hat man ja auch so eigentlich ganz liebevolle Namen für das, was ich da war, ein Wildfang. Ne? Das war ich im Grunde. Und es hieß ja auch, das schloss ja mit ein, auch für mich, dass ich wirklich, wirklich sowohl in der Schule, aber natürlich auch vor allen Dingen im Sport wahnsinnig ehrgeizig war, richtig gut sein wollte. Das wurde natürlich in meiner Familie auch gutiert. Und ja, so gesehen gab es da keine großen Probleme, bis, wie gesagt, mit der einen Ausnahme, dass meine Mutter, als ich mir Boxhandschuhe wünschte, dann sagte, nein, also das geht jetzt zu weit. Ich glaube, sie hat damals gesagt, du läufst eh schon rum wie ein Möbelpacker. Dann wollte sie, dass ich ins Ballett gehe, damit ich mir so ein bisschen was Weibliches aneigne. Dann habe ich gesagt, nie im Leben. Und dann haben wir uns, wie gesagt, irgendwann auf Judo verständigt.
Wo war das Judo? Wo war der Ort Ihrer Kindheit?
Schwabing. Ich bin am Luitpoldpark aufgewachsen. Und ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wo der Verein war. Aber er hatte so das klassische ein bisschen eng, Matten, man riecht schon den Schweiß, da wurde auch geboxt, also dieser Mischgeruch aus Schweiß und Leder, das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Und für mich war es wirklich eine tolle Erfahrung, weil Judo ja auch tatsächlich sehr viel mit Bodenkampf zu tun hat, wirklich mit Ringen und Raufen, wenn man so will. Und ich glaube schon auch, dass ein prägendes Moment war, auch zu erfahren, erstens, man kann das mit Jungen machen, wenn bestimmte Regeln festgesetzt sind und sowohl die Jungen merken, wo meine Grenzen sind, als auch ich merke, wo ihre Grenzen sind. Und aufgrund der Regel, das hängt natürlich auch immer sehr stark vom Trainer oder der Trainerin ab, beide das respektieren. Und das ist für Kinder wirklich eine wichtige Erfahrung.
Ja, aber Sie sprechen von Kindern und ich habe gerade immer dieses Bild von raufenden Grundschulkindern im Kopf, wenn Sie erzählen und wenn Sie von dieser Robustheit erzählen. Aber dann wird man älter, dann wird man zum Teenager. Da spielen Geschlechterrollen und Zuschreibungen eine wichtigere Rolle. Wie sind Sie in der Zeit klargekommen?
Ich glaube, das war für mich ein bisschen verwirrend. Also meine Mutter und meine beiden Geschwister, wir sind nach Berlin gezogen. Da stand noch die Mauer damals nach West-Berlin. Da war ich 16, ging glaube ich auf 17 zu. Ich habe mir glaube ich das typische pubertierende Teenager gebahnt. Das habe ich mir so ein bisschen von der Seitenauslinie angeguckt, weil ich tatsächlich etwas durcheinander war, warum die Jungs, mit denen ich noch bester Kumpel war, sich plötzlich mit meinen besten Freundinnen zusammengetan haben und dann irgendwo auf der Party knutschten. Ich habe mich dann schon reingefunden in meine Rolle. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit meiner Geschlechtszugehörigkeit. Aber es ist in der Tat so, dass ich habe das so gesehen nie wirklich abgelegt. Also ich meine, ich laufe bis heute, manche würden sagen, eher burschikos rum. Habe auch nie das Bedürfnis verspürt, jetzt, weil ich Teenager geworden bin und weil ich plötzlich Jungs gefallen wollte, weiblicher aufzutreten. Also da war schon immer so das Gefühl da, ich bin halt so, wie ich bin. Entweder mögt ihr das oder ihr lasst es bleiben.
Und Sie sind auch eine Frau, die sich in vielen Ländern beruflicherseits durchgebissen hat und viel erlebt hat. Darüber wollen wir auch noch sprechen. Aber erstmal vielleicht noch ein Wort zum alten West-Berlin. Was erinnern Sie? Welche Gerüche, welche Eindrücke haben Sie noch?
Also ich fand es damals total spannend. Es war so ganz anders als München. München hatte für mich so was sehr Gesättigtes, Ruhiges, wo ich so das Gefühl hatte, hier wird nicht mehr viel Aufregendes passieren. Und West-Berlin war natürlich allein schon, ich weiß, die erste Zugfahrt, die Transitstrecke, das war natürlich Abenteuer pur. Und dann war West-Berlin zu dieser Zeit, und gut, da war ich schon Jugendliche und dann am Gymnasium auch politisch interessiert, natürlich wirklich ein absolut wilder Spielplatz, weil sich da wahnsinnig viele junge Leute getummelt haben, die in keinster Weise irgendwie an ihrem beruflichen Fortkommen oder am Geldverdienen interessiert waren. Viele junge Männer waren da, weil sie einen Wehrdienst nicht leisten wollten. Und so gesehen haben sich da in West-Berlin gerade in bestimmten Stadtteilen unglaubliche Freiräume sowohl künstlerisch als auch politisch ergeben. Also nicht alles war wirklich immer vom Feinsten, was da passiert ist, gar keine Frage. Aber es war für jemanden in meinem Alter natürlich wirklich sehr, sehr spannend.
Wie ist dann eine Journalistin aus Ihnen geworden? Sie waren auf der Journalistenschule, auf der ich auch war, dann in München. Aber wie kam der Entschluss?
Also ich glaube, das wollte ich auch schon sehr, sehr früh. Das erzählen mir auch meine Eltern, als Kind immer sehr, sehr fasziniert vor den Tagesschau-Sendungen gesessen, wenn Auslandskorrespondenten der ARD irgendwie so im Khaki-Hemd auf den Golanhöhen oder wie, egal, wo sie rumstanden. Und das fand ich richtig, richtig cool. Und ich dachte mir,
Heute haben die alle Anzüge an.
Anzüge an, das stimmt. Aber Fernsehen ist dann nie mein Ding geworden. Aber es hat für mir, glaube ich, so ein richtiges Interesse geweckt. Da ist eine Welt draußen, die man wirklich beschreiben, erleben und auch erklären möchte. Ich bin ganz, ganz sicher bis heute jemand, der am liebsten schreibt. Er hatte auch eine große Liebe zum Radio, muss man dazu auch sagen. Und das hat sich so fortgesetzt. Also ich bin im Gymnasium dann in der Schülerzeitung gewesen. Ich habe dann ein Praktikum gemacht in einer Lokalzeitung in Berlin. Habe angefangen zu schreiben und dann war nach dem Abi beziehungsweise kam ein Studium Politikwissenschaften, ja, mit einem Auslandssemester in den USA. Das war für mich auch sehr wichtig. Da habe ich weitergeschrieben, mache ich bis heute Tagebuchschreiben. Und dann stand danach eigentlich ziemlich schnell der Entschluss fest, dass ich tatsächlich in den Journalismus gehen möchte. Und dann habe ich mich eben auf die Kompaktausbildung, heißt das, beworben und bin in München gelandet. Und das war ganz großes Glück.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Franziska Eder im Gespräch mit
Andrea Böhm, berichtete aus Russland, Kongo, dem Nahen Osten und den USA.
Frau Böhm, ich habe gesagt, Sie waren in vielen Ländern. Sie sind zu Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2, Journalistin und Buchautorin. Aber ich las so durch in der Vorbereitung, Afrika hat es Ihnen besonders angetan.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also als ich in den Journalismus gegangen bin und schon während meiner Studienzeit, das hatte auch mit diesem Auslandssemester oder diesem Jahr in den USA zu tun, war ich eigentlich sehr amerikanophil ausgerichtet. Also ich bin zweimal als Journalistin in den USA gewesen für längere Zeit.
War auch Ihre
Zeit.
Erste Korrespondentenstelle, glaube
genau,
ich.
Genau, genau. Das war für die Taz in Washington in den 90er Jahren. Bill Clinton war Präsident. Ich weiß nicht, ob jemand den Namen noch erinnert. Die Zeiten haben sich ja sehr geändert. Und dann nochmal von 2000 bis 2006, also wo ich auch 9/11 miterlebt habe und verschiedenste andere Umbrüche in diesem Land. Und meine Faszination für unseren Nachbarkontinent, also für afrikanische Staaten, die kam eher zufällig zustande. Ich habe in der zweiten Zeit in den USA als freie Reporterin gearbeitet, unter anderem für das Magazin Geo. Und die haben mich Anfang der 2000er Jahre mal gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, nach Kinshasa zu fahren und ein Porträt über diese Stadt zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste gucken, wo liegt das. Ich hatte null Ahnung. Ich bin auch so hingefahren. Ich hatte null Ahnung. Also ich habe ein bisschen was gelesen. Und ja, das war eine Zeit, als in diesem Land, in der heute Demokratischen Republik Kongo, einer der schlimmsten Kriege sich gerade so dem Ende zuneigte. Trotzdem absolutes Chaos. Und ich bin da sozusagen ausgestiegen und verschluckt worden von dieser Stadt. Und es hat mich komischerweise nicht verängstigt, sondern ich habe gedacht, so, hier musst du jetzt noch ein paar Mal herkommen.
Und warum hatten Sie keine Angst?
Ich glaube, manchmal hilft es, unbeleckt zu sein von allzu viel Wissen. Und manchmal hilft es auch, wenn die schiere Neugierde alle Befürchtungen überwiegt, was jetzt schiefgehen könnte. Kinshasa ist eine Millionenmetropole, die erstmal nur nach Chaos aussieht. Und wenn man das so langsam ein Gefühl dafür bekommt, dass alles, was wir so auf den ersten Blick für einen gigantischen sogenannten Slum halten und für Elend und ja, wie gesagt, Chaos in Wahrheit extrem gut organisiert ist und man tatsächlich wie so ein Geheimcode lernen muss, sowas zu dechiffrieren und zu entziffern, dann ist halt bei mir, finde ich das unglaublich reizvoll. Und ja, ich habe Glück gehabt mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, die mir geholfen haben, was im Übrigen auch eine sehr, sehr prägende Erfahrung ist, also weil ich ja auch viel in Konfliktgebieten unterwegs war und natürlich wahrscheinlich auch damit dazu beigetragen habe, um meiner Leserschaft mitzuerklären, was gerade alles ganz fürchterlich und schlimm läuft mit der Menschheit im Allgemeinen und mit diesen Ländern im Besonderen, muss ich dazu sagen, meine persönlichen Erfahrungen mit den Leuten, die waren immer fast ausnahmslos positiv. Also ich meine, ich habe nie so viel Hilfsbereitschaft, so viel Gastfreundschaft und so viel Solidarität erfahren,
ja,
wie auf diesen Reisen.
Afrika ist mehr als Krise und Opfer,
ja,
und Krieg.
Ja. Das ist für mich auch so ein Dilemma, weil ich einerseits immer das Gefühl habe, es wird viel zu wenig hingeguckt, auch jetzt gerade wieder. Gleichzeitig, also dieser Kontinent ist mit diesen drei Ks, Krise, Katastrophen, Kriege, wirklich nicht zu fassen.
Ich würde noch gerne einmal kurz aus Neugierde, aus persönlicher, über Ihr USA-Bild im Moment sprechen. Sie sagten, da säuft sie schon. Sie sagten, Ihre erste Korrespondentenstelle war in der Zeit von Bill Clinton. Das ist eine Zeit, wo wir jetzt immer sagen, früher war alles besser. Wie geht's Ihnen gerade?
Also es ist sehr, sehr schmerzhaft, weil ich nach wie vor die USA als meine zweite Heimat bezeichnen würde. Ich zum einen nicht ganz fassen kann, was da gerade vonstatten geht. Zum anderen jetzt natürlich auch so suche, wo habe ich eigentlich in der Zeit, auch in den 90ern und Anfang der 2000er, schon erste Verwerfungen gesehen, aber nicht richtig einordnen können.
Ja. Also, vielleicht auch nicht ernst genug genommen aus der Perspektive?
Ja, vielleicht auch nicht ernst genug genommen. Also ich hätte mir natürlich nie vorstellen können, dass dieser politische Apparat, der ja sowohl aus Konservativen bis Rechten besteht, wie aus Liberalen und sogenannten Linken, dass der so dermaßen schnell zerbröseln würde. Ich habe das, würde ich mal sagen, verbale, aber zum Teil auch physische Gewaltpotenzial unterschätzt, was wir jetzt in dieser MAGA-Bewegung sehen, deren Vorläufer-Ich schon erlebt habe bei verschiedensten Reisen, weil man auch mit den Menschen konnte ich mich wahnsinnig gut unterhalten, aber bei denen man diese permanente Paranoia schon gesehen hat, dass man ihnen was wegnimmt, dass zu viele Minderheiten zu viele Rechte bekommen, dass die Migranten das Land auffressen werden, dass man sich halt ein Arsenal an Waffen zulegen muss.
Im Prinzip eine Notwehrargumentation.
Es ist immer eine Notwehrargumentation. Also ich meine, diese Art von Rechter, es gibt im Feminismus den schönen Spruch, dass Menschen, die mit Privilegien groß geworden sind, jede Art von Gleichberechtigung als Diskriminierung erfahren. Das bezieht sich auf Männer. In den USA bezieht sich natürlich auf größere Gruppen, vor allen Dingen von weißen Amerikanerinnen und Amerikanern, aber auch innerhalb der Migrantengemeinden findet man das. Und was ich, glaube ich, immer schon realisiert habe, auch sehr früh, war, dass dieses Land sich ständig einen unglaublichen Schleudergang vor Ort verordnet durch permanente Immigration, durch permanente wirtschaftliche Umbrüche und durch eine Art des Produzierens, Konsumierens und Lebens, das dir eigentlich keine wirkliche Sicherheit gibt. Ich habe mich eine Zeit lang immer mal wieder mit Gewaltausbrüchen, mit Amokläufen beschäftigt, die in den 90er Jahren stattgefunden haben. Meistens von Männern, die von einem Tag auf den anderen oft nach 20, 30 Jahren entlassen worden waren. Da kriegt man den sogenannten Pink Slip hin, dann hat man noch 2 Stunden Zeit, sein Büro oder seinen Arbeitsplatz zu räumen. Und dann wird man eigentlich wie jemand, der das Tafelsilber geklaut hat, zum Ausgang begleitet. Und ich habe mir gedacht, was macht eigentlich so eine permanent drohende Erniedrigung, auch ökonomischer Art, was macht das eigentlich irgendwann mit einem Kollektiv? Also so gesehen, da war schon ein bisschen was da, was ich gespürt habe. Aber ich habe mich wahrscheinlich wie viele auch meiner Leserinnen und Leser natürlich in erster Linie mit dem progressiven Amerika identifiziert. Und das war wahrscheinlich auch ein bisschen Wunschdenken.
Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels, was Ihr USA-Bild angeht?
Ja, schon. Also ich glaube nach wie vor, dass es sich massiv verschlechtern kann, da auch die politische Rechte oder die extreme Rechte in den USA, das muss man ganz neidlos ihr zugestehen, sehr viel langfristiger und strategischer gedacht hat als die politische Linke, wobei links in den USA ja auch was anderes ist als hier. Aber ich sehe jetzt gerade, wenn ich mir so angucke, die Phasen in den Großstädten wie Minneapolis oder New Orleans oder auch Los Angeles, als es darum ging, Immigrantinnen und Immigranten vor dem Zugriff dieser ICE-Greiftrupps zu schützen, wie schnell sich in solchen Gesellschaften auch wirklich ungemein kreative, solidarische Netzwerke, ja, Netzwerke der Solidarität herausbilden können, die dann auch Formen des Widerstands annehmen können. Und so gesehen, ja, da sehe ich potenziell Licht am Tunnel, aber wie lang der Tunnel noch ein Tunnel bleibt, kann ich wirklich nicht sagen.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Andrea Böhm, Journalistin und Kampfsportlerin.
Der Fußtritt ist uns noch übergeblieben und man hört Ihnen so gerne zu, dass klar ist, dass diese Sendung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, was Ihre Karriere als Journalistin und auch als politische Beobachterin angeht. Aber der Nahe und Mittlere Osten spielt erstens in Ihrer beruflichen Karriere eine Rolle und zweitens gab es da einen Fußtritt, der Sie zu diesem Buch inspiriert hat, Fighting Like a Woman. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte, wenn Sie mögen.
Ja, der Fußtritt passierte, als ich schon wieder abgereist war aus dem Nahen und Mittleren Osten. Ich war von 2013 bis 2018 Nahostkorrespondentin für die Zeit in Beirut. Es ist jetzt so viel passiert seither, dass man sich gar nicht mehr so richtig erinnert, aber es waren gerade für die Nachbarländer des Libanon damals fürchterliche Jahre, Krieg in Syrien, der IS im Irak und in Syrien, Konflikte in Libyen, die Folgen des arabischen Frühlings, der eben dann wirklich in den verschiedensten Ländern einbetoniert wurde.
Da war eigentlich das ganze Land ein Flüchtlingscamp, oder?
Der Libanon war zu großen Teilen ein Flüchtlingscamp. Auch damals konnte man dort sehr gut beobachten, was ich jetzt auch gerade über die USA gesagt habe, nämlich was mich immer wieder wahnsinnig fasziniert in solchen Krisen ist, eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit und auch Hilfsbereitschaft in diesen Gesellschaften, die wir vielleicht medial manchmal nicht so gut vermitteln. Was ich damals schon sehr, sehr gerne gemacht habe, weil ich war bereits begeisterte Kampfsportlerin, dass ich auch in den schlimmeren Gegenden, wenn die Sicherheitslage das zuließ, in Städten gerne abends dann in ein Gym gegangen bin, um mich so ein bisschen auszupowern. Das war natürlich immer ein Aha-Effekt. Da kommt eine Frau, die offensichtlich Ausländerin ist, kurze Haare hat und fängt jetzt hier an, am Sandsack rumzuarbeiten. Was ist das denn? Hat aber immer sehr schnell auch Türen geöffnet und Gespräche möglich gemacht. Und mir ist damals aufgefallen, egal ob das jetzt in Bagdad war, in Amman oder auch in Kairo, dass erstaunlich viele Frauen in diesen Ländern Kampfsport betreiben und dass es da schon eine längere Tradition gibt. Und das war schon, glaube ich, hat so ein bisschen auch den Samen gelegt, darüber mal nachzudenken, warum ist das eigentlich so und warum haben wir da so viele falsche Vorstellungen. Der Fußtritt, den Sie angesprochen haben, der passierte, ich glaube, es war 2019, während Massendemonstrationen in Beirut gegen Korruption. Gegen Korruption kann man überall in diesen Ländern eigentlich nur demonstrieren. Und da war so eine Situation entstanden, dass ein Minister mit seinem Konvoi nicht in einen Demonstrationszug reingefangen, aber ist da stecken geblieben und dann stieg sein Leibwächter aus mit der Kalaschnikow in der Hand und fing an, in die Luft zu schießen. Also eine richtige männliche Machtdemonstration, wie man sie sich besser nicht vorstellen kann oder schlechter. Und dann hat sich aus dieser Menschenmenge, das gibt's halt alles auch auf Video, eine sehr zierliche Frau herausgelöst und hat dem einen sehr sauberen Sidekick, also Erbschagi, technisch kann ich das beurteilen, dahin verpasst, wo es weh tut, nämlich in den Unterleib. Und das haben halt viele fotografiert und gefilmt und das wurde sofort ein ikonisches Bild. Die gab dann sofort Graffitis, die Frau wurde dann zur Kick-Queen von Beirut sozusagen gekrönt.
So heißt, glaube ich, auch ihr Vorwort dann.
Genau, so heißt das Vorwort auch zu dem Buch. Und mich hat dieses Bild eben so fasziniert, weil es gibt wenig Bilder, die ich gesehen habe, dann auch später in der Recherche zu diesem Buch, die das, was wir für das typische Geschlechter- und Gewaltverhältnis zwischen Männern und Frauen halten, so dermaßen auf den Kopf gestellt hat. Und ich habe sie gesucht, ich habe sie dann leider nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob sie heute noch im Libanon ist. Die Situation ist ja heute im Libanon leider eine ganz andere. Also während dieser unglaublichen Kriegswirren in Syrien und anders in den anderen Nachbarländern war der Libanon ja eine relativ ruhige Insel. Heute, ja, nach muss man ja nur in die Nachrichten gucken, um zu sehen, was passiert. Auch das tut mir sehr, sehr weh, weil Beirut für mich so eine Art dritte Heimat geworden ist. Aber ja, was mich bis heute auch mit Beirut verbindet, sind extrem enge Freundschaften, unter anderem aber auch zu dem Trainer, den ich damals hatte. Und wenn es irgendwie die Sicherheitslage erlaubt, fliege ich immer noch gerne hin und trainiere mit ihm.
Es gibt noch ein Kapitel in Ihrem Buch. Ich hoffe, ich zitiere das aus dem Gedächtnis richtig. Das heißt, Papa jagt den Säbelzahntiger, Mama fegt oder kehrt die Höhle. Möchte zum Schluss noch mal gerne mit Ihnen über Männer, Frauen und die Gewalt sprechen, weil ja ganz oft gesagt wird, der Mann hat viel Testosteron, der musste seine Sippe verteidigen, der hatte eine Keule und raus aus der Höhle und los geht's. Also diese männliche Gewalt, die Frauen bis heute plagt, wird gerechtfertigt eigentlich.
Ja, es ist ein immer noch sehr beliebtes Narrativ, obwohl es wissenschaftlich inzwischen widerlegt ist. Also wir wissen ganz klar, dass vor allen Dingen in den nomadischen Jägerinnen und Sammlergesellschaften es eine vergleichsweise gleichberechtigte Arbeitsteilung gegeben hat, dass natürlich Frauen auch auf die Jagd gegangen sind. Genauso zum Unterhalt und zum Überleben der Gruppe oder der Familie beigetragen haben. Und dass im Gegensatz zu dem, was immer gerne propagiert wird, nämlich dass damals diese sogenannten primitiven Gesellschaften nur überleben konnten, weil es halt den Alpha-Male gab, der gesagt hat, da geht's lang und wer mir nicht folgt, dem ziehe ich eins über, jetzt mal sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, verbunden mit der Behauptung, dass die größere Aggressivität und körperliche Aggressivität auf Seiten von Männern ja eigentlich auch etwas ist, was unsere Zivilisation erst ermöglicht hat, wissen wir heute, dass Empathie, Netzwerken, solidarisch sein mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger war für das Überleben oder überhaupt für das Entstehen der Gesellschaften, so wie wir sie heute kennen. Und dass das, was wir heute als Patriarchat verstehen und was ich da so salopp formuliert habe mit Papa jagt den Säbelzahntiger, Mama fegt die Höhle, dass das eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine sehr junge Erfindung ist, die mit ziemlicher Sicherheit entstanden ist mit Sesshaftigkeit, Ackerbau, dem Entstehen von Besitz, größeren Siedlungen, Wenn man Besitz hat, muss man Besitz gegen andere verteidigen. Das heißt, man muss anfangen aufzurüsten, Gruppen bilden, die man dann auch im Konflikt mit anderen einsetzen kann. Und in diesem Zusammenhang sind im Prinzip auch die Spielarten des patriarchalen Geschlechterverhältnisses entstanden, so wie wir es heute immer noch kennen. Wie gesagt, es gibt seit Jahrzehnten inzwischen wirklich solide wissenschaftliche Studien, die einfach sagen, also das ist ein Narrativ, das kann man, ist so nicht haltbar. Aber gerade in der politischen Rechten erfreut es sich heute wieder sehr großer Beliebtheit.
Und dann ist es ja vielleicht eine gute Idee, als Gegengift dazu ihr Buch zu lesen, nämlich Fighting Like a Woman, erschienen im Rowohlt Verlag. Andrea Böhm war heute in 1:1 der Talk, Journalistin und Buchautorin, hat mehrere Bücher übrigens veröffentlicht. Wir haben heute eigentlich nur über eins gesprochen und ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war Bayern 2 1:1 der Talk, zu finden für Sie auch in ARD Sounds.